Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Wenn ein Thema in den vergangenen Wochen in den Medien präsent war, dann war es die Flüchtlingsproblematik. Der Alltag der in Deutschland ankommenden Menschen, ihre Probleme, ihre Flucht. Die Zelte, die Vorteile und Nachteile für die Gesellschaft und die deutsche Willkommenskultur. Und das alles hoch emotional. Wir versuchen zu klären, ob diese Art der Berichterstattung die angemessene ist für die Thematik und ob damit vielleicht auch wichtige Kritikpunkte ausgeblendet werden.
Wir, das sind heute Markus Richter und Theresa Sickert. Herzlich willkommen bei Breitband. Und wir beschäftigen uns heute zudem mit den in dieser Woche veröffentlichten Papieren vom Blog Netzpolitik.org. Darin geht es um eine groß angelegte Initiative zum Ausbau der Internetüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst.
Außerdem werfen wir noch einen Blick über den Atlantik hinweg. In den Staaten konkurrieren Podcasts und öffentliche Radiostationen um die Talente der Audiobranche. Ein paar Audiotalente, die haben wir auch jetzt schon für Sie, und zwar in unserer Netzmusik.
Zum Beispiel Walter Woodman, Matt Horning und Patrick Cederberg. Das sind Schulfreunde und seitdem als kreativer Haufen auch zusammen unterwegs. Als Band sind sie die Shy Kids und haben sich immerhin 3 Jahre Zeit gelassen, um ihr erstes und erstaunliches Album Lofty zu produzieren. Das ist voller dadaistischem Witz und kann durchaus mit bekannten Indie-Bands wie Vampire Weekend oder All G mithalten. Wir spielen jetzt das kurze Stück Nudie.
Topic.
Wenn Menschen unter Gefahr für Leib und Leben den langen Weg einer Flucht auf sich nehmen, dann ist das hochemotional. Auch und vor allem, wenn man darüber Bericht erstatten muss. Kein Wunder, dass sich die deutschen Medien schwer tun, in diesem Fall ganz nüchtern über Flüchtlinge und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zu berichten.
Die mediale Stimmung schwankt zwischen Katastrophenbeschwörung auf der einen Seite und Empathie-Explosion auf der anderen. Notwendig und aufrüttelnd, sagen die einen, ermüdend und kontraproduktiv die anderen.
Und vor allem ist es viel, viel, viel. Die Masse an Themen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen ist nahezu erschlagen. Daniel Buß hat sich die Bandbreite der Berichterstattung angeschaut.
Menschen in einem 1 Kilometer langen Zug, die sich Richtung Westen bewegen, mit Sack und Pack und kleinen Kindern dabei, das sind Bilder, die man so in einem europäischen Land nicht erwartet hat.
Man kann sich nicht wirklich daran gewöhnen, überall Flüchtlinge. angesichts des Verwirrspiels, das sie dabei praktizieren, und der verzweifelten Gegenwehr der Flüchtlinge, bekam diese ganze Zugaktion heute fast die Anmutung einer Deportation.
Menschen in purer Verzweiflung, dazu symbolträchtige Bilder toter Kinder, angespült an die europäische Küste. Elend in der Nachbarschaft, da ringen auch die abgebrühtesten Journalisten mit der Fassung.
Nein, das ist kein guter Abend, an dem wir die Tagesthemen beginnen mit einem der traurigsten Fotos, die man sich so vorstellen kann. Denn es ist nicht nur ein Foto, es geht hier um einen Menschen und um ein völlig sinnlos erloschenes Leben.
Die Bilder schlagen durch, die Berichterstattung bisweilen hoch emotional. Distanz, wie sie von Journalisten erwartet wird, für TAZ-Reporter Martin Kaul ist das ein weit verbreiteter Irrtum. Journalisten dürften in solchen Situationen nicht nur zusehen.
Ich habe einfach gesehen, eine Woche lang jeden Tag, wie Menschen wie Vieh behandelt wurden. Und wenn man das Glück hat, einen deutschen Pass zu besitzen, dann erwächst daraus eine Verantwortung und die sollten wir wahrnehmen.
Kaul verteilte Lebensmittel, humanitäre Soforthilfe, wie er sagt. Nun, wo die Flüchtlinge in Deutschland sind, versuchen ganze Redaktionen zu helfen, die Berichterstattung durchaus inflationär, so wie auch immer mehr Flüchtlinge kommen. Bild fährt die plakative Aktion Wir helfen, der Berliner Ableger BZ druckt eine Beilage auf Arabisch. Im Hamburger Abendblatt berichten Flüchtlinge gleich selbst, Thementage auf RTL und ZDF, Radiosender wie Funkhaus Europa senden Nachrichten für Flüchtlinge, dazu Flyer, damit Flüchtlinge das auch mitbekommen. Sogar die Redaktion der Tagesschau berichtet nicht nur, sondern engagiert sich auch. Eine interaktive Karte listet hunderte Hilfsprojekte auf. Moderatoren und Sprecher rufen zum Mitmachen auf.
Wenn Sie Menschen kennen, die etwas tun, um Flüchtlingen in Not zu helfen,
schicken Sie uns einen Link und möglichst auch ein Foto von Ihnen
an flüchtlingsprojekte@tagesschau.de.
Dabei hat auch ausgerechnet der einstige Tagesthemen-Moderator Hans-Joachim Friedrichs den Lehrsatz geprägt: Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht, auch nicht mit einer guten Sache. Für Tagesschau-Chefredakteur Kai Gnifke geht das Engagement seiner Leute dennoch in Ordnung.
Wir sind dafür da, um Demokratie, um Menschenrechte letzten Endes auch in diesem Land, die Werte, die dieses Land prägen, auch zu stärken. Das ist Teil des Auftrags. Und deshalb, wenn man sagt, wir machen uns mit der Demokratie gemein, verstößt das meines Erachtens überhaupt nicht gegen den Satz von Hajo Friedrichs.
Mit anderen Worten, den gänzlich objektiven und ungerührten Journalisten gibt es also vermutlich nicht. Schon gar nicht beim emotionalen Thema Flüchtlinge.
Ob es tatsächlich der einzig richtige Weg ist, sich emotional an das Thema anzunähern, das klären wir gleich mit dem Journalisten Tom Schimmick.
Es folgt aber erst einmal Netzmusik, und zwar Indiens führendes Elektro-Kabarett-Disco-Funk-Duo, so die Selbstbeschreibung Madboy Mink. Und diese Musik wirkt wie eine Droge, die zu einer intensiven Erfahrung verhilft. Passt ja auch ganz gut zu Indien.
Thank you.
Zeitungen, Radio, Fernsehen, das Internet, überall war die Flüchtlingsproblematik allgegenwärtig. Häufig mit dabei emotionalisierende Bilder, wie zum Beispiel auch die des toten syrischen Jungen am Strand. Solche Bilder sensibilisieren und mobilisieren Politik und Gesellschaft.
Doch diese Emotionalisierung der Berichterstattung, diese Empathie-Explosion kann auch zu einer Kritiklosigkeit gegenüber den verantwortlichen Politikern führen, die gerne den Medienhunger mit gefühlsstarken Bildern stillen.
Ja, und auch wenn es wichtig ist, dass Medien das Thema auf die Agenda heben, wie wichtig ist gleichzeitig auch die Abgrenzung zu einem Betroffenheitsjournalismus?
Darüber haben wir gesprochen mit dem Publizisten und Medienkritiker Tom Schimmick. Und zuerst haben wir ihn um eine Einordnung der aktuellen Berichterstattung gebeten.
Wissen Sie, erstmal, denke ich, ist es ein enormer Fortschritt. Wir hatten ja jahrelang diese Dominanz dieser feuchten Metaphern, die Ströme, die Wellen, die Schwämme, die Flut, dieser Grundbass von das Boot ist voll. Das haben wir seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder gehabt, wenn es um Asyl und Flüchtlinge ging. Und im Moment ist das tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal wirklich klar anders. Selbst in der Bild-Zeitung herrscht ja das Mitgefühl im Moment. Das finde ich erstmal eine großartige Sache. Denken Sie auch, das war ja noch nicht nur die Boulevardpresse, das waren auch Spiegeltitel wie Ansturm der Armen früher oder gepaart noch mit Islamophobie zum Teil. Also da haben wir einfach einen gesellschaftlichen Fortschritt gemacht, der sich auch in den Medien spiegelt. Aber natürlich ist das kein Zustand, der einfach bleibt. Welcher Zustand bleibt schon? Ich glaube, diese Mischung aus Angst und Wut, die ja vielleicht eine ungute deutsche Tradition auch ist, die wird wiederkommen. Das sowas kommt in Schüben immer wieder. Und da müssen wir halt drauf achten.
Sie haben nur eben gerade die feuchten Metaphern sozusagen angesprochen, aber auch im Zusammenhang damit, dass die gar nicht mehr so gelten. Haben Sie denn jetzt neue sprachliche Formulierungen oder Bilder ausgemacht, die jetzt eben diese Metaphern ablösen?
Es ist einfach ein bisschen sanfter geworden. Also man findet jetzt Wörter wie Asylkrise. Das klingt natürlich weniger fremdenfeindlich und ist ja auch wirklich nicht ganz falsch. Die neue Erzählweise, das neue Narrativ ist, glaube ich, erstmal, wir sind gut. Und auch das neigt natürlich sicher schnell zur Übertreibung. Aber erst einmal freut man sich, glaube ich, darüber, dass man sich gut fühlen darf, dass wir irgendwie ein gutes Bild abgeben, auch in der Welt, und dass wir auch vielleicht wirklich was Gutes tun. Ich meine, ich bin ganz persönlich vor 3 Wochen selber zum Bahnhof geeilt, als hier in Hamburg die ersten Flüchtlinge kamen, und ich habe mir selber dabei ein bisschen zugeguckt und mich gewundert, aber mich auch wirklich gefreut, dass ich ein Schildchen bastel und irgendwie mit Welcome in der zugigen Unterführung stehe. Das kannte ich auch von mir selber so noch nicht. Insofern bin ich Teil davon, denke ich.
Aber der Verdacht ist ja bei solchen Medienhypes, dass das immer nach demselben Schema folgt. Und vielleicht ist der Vergleich ein kleines bisschen weit hergeholt, vielleicht aber auch nicht. Mir fällt jetzt dann spontan das Sommermärchen ein, also die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir sind wieder wer, wir sind gut, wir machen was, wir machen alle mit und dann kommt später die Kritik und die ist erst neutraler und dann vielleicht ein bisschen besser. Glauben Sie nicht vielleicht, dass wir auch in der Medienberichterstattung über das Flüchtlingsthema auch in so einem Schema drinstecken, wo jetzt schon abzusehen ist, wie es weitergeht?
Natürlich gibt es diese Pendelschläge und das ist auch in gewisser Weise normal, dass nach der Euphorie die Reflexion kommt und man sich fragt, wie viel stimmt davon, wie viel davon ist nachhaltig, was ist davon wahr und dergleichen. Sie haben recht, diese Pendelschläge sind immer da und sie werden auch immer heftiger. Also wir haben ja zwar ein viel breiteres Mediumspektrum heutzutage, aber die Monothematik ist ja faszinierenderweise viel stärker geworden. Sie wird halt nur noch mal multipliziert durch Facebook und Twitter und so weiter. Wir reiten auf diesen Wellen mit hoher Intensität und sie enden auch besonders jäh. Inzwischen habe ich den Eindruck.
Gäbe es dann einen Vorteil dadurch, wenn die Berichterstattung anders aussehen würde? Das heißt, viel nüchterner wäre, vielleicht auch etwas objektiver wäre und gar nicht unbedingt so, ich sag mal, doch ausbreitenden Armes einfach nur den Flüchtlingen entgegenzulaufen. Brauchen wir da auch vielleicht mehr Abstand?
Wir brauchen ihn auch. Und wir brauchen ihn ganz stark. Und wir brauchen ihn, wenn die erste Euphorie abflaut, was sie tun wird, mehr denn je. Natürlich brauchen wir Analyse. Natürlich müssen wir mehr erfahren über die Hintergründe dieser enormen Flüchtlingsbewegung in der Welt. Woran liegt das, dass die kommen? Was hat die internationale Politik, die Politik des Westens in Libyen, im Nahen Osten zum Beispiel, damit zu tun? Was bedeutet der Zustrom, um mal so eine feuchte Metapher auch zu besitzen, von irgendwie 100.000 oder Millionen Menschen in die Republik für unsere Systeme? Das muss natürlich auch relativ nüchtern angeguckt werden, ist ja völlig klar. Zumal, was ja wichtig ist, Sie erleben ja jetzt schon neben dieser Euphorie, wenn Sie die Kommentarspalten lesen zu bestimmten Geschichten, ja auch das Gegenteil, auch den Zorn und die Angst, das ist ja nicht völlig verschwunden. Das ist im Moment nicht dominant, aber Sie haben, gestern sah ich in der Welt zum Beispiel die Schlagzeile, in seiner Überforderung wird der Staat übergriffig. Da ging es halt um Enteignungen von Gewerbeimmobilien, teilweise auch um Kündigungen von Sozialwohnungen für Flüchtlinge. Und da kippt es dann sehr schnell, das sehen Sie. So eine Geschichte, es war, glaube ich, in NRW, dass einer Frau gekündigt wurde wegen Flüchtlingen, die Wohnung. Das wird dann viele tausendmal sofort geteilt. Also sie haben sofort 200.000 Mal, glaube ich, war es. Und da sehen Sie diese Angst. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man natürlich nicht sich auf Dauer dem Gefühl hingibt, sondern analysiert, auch genau guckt, was bedeutet das für uns alle. Und wir müssen ja sehen, der Druck, der hier politisch entsteht, der Druck wird beim billigen Wohnraum stattfinden, bei den einfachen Jobs. In den deutschen Villen wird sich nicht viel verändern, bei den Sozialwohnungen schon. Und die Gefahr, dass es hier zu einer Konkurrenz der Ärmsten mit den Flüchtlingen um Arbeit und Wohnraum und Sonstiges kommt, ist natürlich da. Und da muss die Politik praktisch was tun.
Sie haben jetzt schon unterschiedlichste Art und Weisen uns berichtet, wie eben auch Berichterstattung stattfinden kann und vor allen Dingen eben auch, in wie vielen Medien tatsächlich eben über diese Flüchtlingsthematik berichtet wird. Besteht da nicht auch die Möglichkeit, dass eine Übersättigung mit diesem Thema stattfindet, dass das Publikum eigentlich eher abgeschreckt ist, das Thema nicht mehr hören kann oder hören möchte und eigentlich diese Emotionalisierung dann wiederum sozusagen umschlägt in etwas Negatives?
Ja, die Gefahr besteht. Ich glaube sogar, das ist ziemlich wahrscheinlich. Gerade bei so hochemotionalen Geschichten, in Anführungsstrichen, kommt dieser Effekt automatisch zustande. Das ist Man ist es irgendwann leid, satt, was auch immer. Man glaubt nicht mehr so recht. Die Euphorie trägt nur eine bestimmte Zeit. Und das finde ich auch in gewisser Weise nicht unbedingt verwerflich erstmal. Man muss nur genau aufpassen an diesem Kipppunkt, wo halt die Begeisterung abflaut, dass man dann nicht einfach sozusagen das Gegenteil zur Story macht. Dann plötzlich wieder die Fremdenangst und Feindlichkeit, die ja auch immer da ist. Ich meine, die Flüchtlingsheime brennen immer noch und es gibt auch immer noch Pegida und immer noch eine NPD und so weiter. Also das ist ja nicht verschwunden. Das wird dann wieder zur Story. Zumal dann kommen natürlich irgendwann Geschichten. Ich meine, nicht alle Flüchtlinge werden so gut duften, wie man das sich erhofft hat. Nicht alle werden sich so artig benehmen, wie man sich das erhofft hat. Und natürlich wird es dann Fälle geben, an denen sich auch Öffentlichkeit dann anders emotionalisiert wieder. Da müssen wir sehr aufpassen.
Das heißt, alles wiederholt sich. Und das könnte man im Prinzip auch von unser Gespräch sagen. Sie haben letztes Jahr zum Beispiel geschrieben, so ähnelt die deutsche Medienkritik zunehmend der Konsumkritik zum Weihnachtsfest. Sie ist Teil des Rituals. Was kann denn Medienkritik sozusagen jetzt konkret in diesem Fall noch leisten? Oder andersrum, ganz provokant gefragt, hätten wir dieses Gespräch überhaupt führen sollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eine sehr zweifelnde Haltung zur Wirkungskraft von Medienkritik. Tatsächlich wirkt sie, glaube ich, wenig. Es gibt viele Themen, über die wir seit 10, 20 Jahren reden, ohne dass sich wirklich groß was verändert hätte bei den Medien. Das sind starke Mechanismen, das sind Rituale, das sind Marktkräfte, die da wirken, eingefleischte Übungen aller Art, Sprachbilder, die stärker sind als alles, als jede Ratio. Trotzdem müssen wir natürlich drüber reden. Wir müssen uns natürlich immer überlegen, gerade in so einem politisch ja unglaublich wichtigen Augenblick wie diesem, wie berichten wir darüber, worauf müssen wir achten? Ich meine, selbst wenn die Medienkritik fast völlig wirkungslos ist, ist sie doch nicht sinnlos, weil wir halt diese Fragen stellen müssen und unsere eigene Arbeit anschauen müssen.
Absolute Objektivität im Journalismus gibt es nicht. Das gilt auch für die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise, sagt der Publizist Tom Schimek. Die Auseinandersetzung der Medien mit den Streitthemen der Zeitgeschichte ist und bleibt natürlich wichtig, muss aber auch immer wieder kritisch hinterfragt werden.
Das tun wir in regelmäßiger Stelle hier, kommen aber jetzt zur nächsten Netzmusik. Die ist die jüngste Veröffentlichung des traditionell beatlastigen Netlabels Alloy X und stammt von Ghost Noises. Wie die ganze EP Zen Archer ist auch das Stück, das Sie gleich hören werden, Drano, ein bewusst spartanisch instrumentiertes Hip-Hop-Stück.
Sipping the Drano, she sniffing Moreno off of the table. I'm living a fable, I'm hitting the labels. Please do not give me a label. Grease on my face, there's probably a dent in my halo. Up in the Quavo, my mouth been too open, suggested I stay low. Ooh, you know the feeling when you just about to get it, and they come dragging you down. Coming from all fronts, never was all one love. Gold paint on the crown is peeling. Focus, cause it was all cool. Now you stuck in your head, absorbing the lead till you dead. All the weights bringing down the ceiling.
Damn, I'm already in it for the long run. I couldn't get out if I wanted to. Destiny always picking on the wrong ones. Knew I was in deep once I wanted you. I'm sipping the Drano, she sniffing Moreno mixed with the hazel. I'm mental, unstable. Ginger and J-Mo drinking you under the table. Back in the day, your boyfriend was robbing the cradle. If he's on probation, not gonna save you. Fuck around, might see my face on the cable. I got a career to finagle. Unlike you, I'm actually grateful. I live with the shame and the hate that you sprayed on my name. I blacked out from October to April. Grease on my face, there's probably a dent in my halo. Up in the Quavo. My mouth been too open, suggested I stay low. This one's for all my friends that cannot wait to spit in my grave. Pour a 40 out and dump my ashes into a lake. No matter how much shit I talk, it's still all love and no hate. You made a mistake, I know that there's lead in the paint.
Ooh, you know the feeling when you just about to get it and they come dragging you down. Coming from all fronts, never was all one love. Gold paint on the crown is peeling. Ooh, you know the feeling when you losing your focus cause it was all cool. Now you stuck in your head, absorbing the lead till you dead. All the weights bringing down the ceiling.
I'm already in it for the long run. I couldn't get out if I wanted to. Destiny always picking on the wrong ones. Knew I was in deep once I wanted you.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute von und mit Jennifer Rieger. Hallo.
Hallo.
Und du hast uns einen Politik-Zombie mitgebracht. Die Vorratsdatenspeicherung ist wieder mal wieder da. Nachdem die Bundesregierung 2010 mit ihren Plänen zur Vorratsdatenspeicherung beim Bundesgerichtshof abgeblitzt war, gibt es ja momentan einen weiteren Versuch.
Im Frühjahr wurde ja schon ein neuer Gesetzesentwurf vorgestellt. Möglichst grundrechtsschonend sollte die neue Regelung werden. Das twitterte Justizminister Heiko Maas im April. Diesen Montag gab es dazu im Rechtsausschuss des Bundestags eine Expertenanhörung. Was ist das Ergebnis?
Ja, der Gesetzesentwurf unterscheidet sich technisch in ein paar Punkten von der letzten Version. Zum Beispiel sollen Telekommunikationsdaten künftig nicht mehr ganz so lang gespeichert werden, wie das ursprünglich mal geplant war. Verbindungsdaten, also Informationen darüber, wer wie lange mit wem telefoniert, mailt oder SMS schreibt, sollen künftig nur noch 10 Wochen lang aufgehoben werden. Standortdaten, also wo sich ein Handynutzer ungefähr aufhält, 4 Wochen lang. Und außerdem dürfen Behörden nur auf diese Daten zugreifen, wenn ein konkreter Verdacht besteht. Aber trotz dieser Änderungen sind ein paar Juristen skeptisch. Der Knackpunkt ist nämlich, dass die Daten ohne Anlass erhoben werden. Und das ist grundgesetzwidrig. Das findet zumindest Eckhard Schäfer, der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer.
Es ist immer wieder derselbe Vorwurf. Es werden Millionen von Bürgern, die durch ihr Verhalten keinerlei Veranlassung zu einem entsprechenden Eingriff geboten haben, unterstellt, dass sie in strafrechtlich relevanter Weise möglicherweise angetroffen werden können. Das ist meiner Ansicht nach nicht akzeptabel, weil man Zweifel daran haben muss, dass allein ein Verwertungsverbot genügt, um sicherzustellen, dass der unbescholtene Bürger nicht verfolgt wird.
Aber es gibt das Argument für die Vorratsdatenspeicherung, wo gern betont wird, wie wichtig die Daten für die Bekämpfung von Internetkriminalität sind oder dass sie helfen, terroristische Anschläge zu verhindern.
Und deswegen hätten BKA und Staatsanwaltschaft auch ganz gerne längere Speicherfristen. Diesen Einwand finden Kritiker aber völlig absurd, denn schließlich gibt es ja alle möglichen Lücken in der Überwachung, die Täter ausnutzen könnten. Wenn sie zum Beispiel geliehene Handys verwenden oder ihre IP-Adresse verschleiern, dann helfen Vorratsdaten auch nicht weiter.
Wer noch ganz gerne unsere Daten auf Vorrat speichert, ist Facebook. Und aufgrund dieser Daten entscheiden dann wiederum Algorithmen, was auf unserer Facebook-Seite angezeigt wird.
Und letztes Jahr hat sich dann Mark Zuckerberg sein eigenes AI-Lab, also einen Platz für die Forschung an künstlicher Intelligenz, zugelegt. Gesichter erkennen geht ja mittlerweile schon länger. Was kommt als nächstes?
Ja, nach der automatischen Gesichtserkennung für Fotos wagt Facebook sich jetzt an Programme, die automatisch Videos anschauen können und dann erkennen, was darin passiert. Und ein Hintergedanke ist, dass viele Online-Videos ohne Metadaten oder beschreibende Text daherkommen und sich deswegen schlecht klassifizieren lassen. Das wird aber noch eine Weile dauern, denn Videoanalyse ist eine ziemlich komplexe Aufgabe für künstliche Intelligenzen. Facebooks Prototyp kann aber inzwischen immerhin schon unterscheiden, ob in einem Video Basketball oder Pingpong gespielt wird.
Ja, und während Facebook noch daran feilt, Filmchen zu analysieren, gibt sich Netflix alle Mühe, uns möglichst schnell danach süchtig zu machen. Die Online-Videothek hat 25 Fernsehserien analysiert, um herauszufinden, ab welcher Folge aus den geneigten Zuschauern dann wirklich willenlose Junkies werden. Was ist das Ergebnis?
Mit dabei waren unter anderem Breaking Bad, How I Met Your Mother und House of Cards. Und das Ergebnis war ein bisschen überraschend. Es hebelt nämlich eine Binsenweisheit des Seriengeschäfts aus. Die Sucht stellte sich nämlich bei keiner der untersuchten Shows schon bei der Pilotfolge ein, sondern frühestens ab der zweiten Episode. Und bei How I Met Your Mother zum Beispiel zappelten die Zuschauer sogar erst ab Folge 8 am Haken. Netflix gelobt aber diese neu gewonnenen Erkenntnisse nicht zu missbrauchen. Diese Ergebnisse sieht man als Bestätigung, dass weiterhin alle Folgen auf einmal zur Verfügung gestellt werden sollten. Aber auf die kreative Freiheit der Drehbuchautoren soll diese Studie keinen Einfluss haben.
Vielen Dank, Jennifer Rieger. Falls Sie noch mehr darüber wissen wollen, was uns zu Seriensüchtigen macht, das und alle anderen passenden Links zu den Medienmeinungen gibt es bei uns auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich habe aber noch eine Frage. Was ist die letzte Serie, an der ihr da hängen geblieben seid und in welcher Folge?
Ich bin tatsächlich mal bei Folge 1 wirklich hängen geblieben und das war bei True Detective.
Anekdotische Evidenz, dass die Studie nicht ganz stimmt. Ja. Und Jennifer?
Ich brauche eigentlich meistens 2 Folgen, aber das ist völlig unabhängig davon, welche Serie.
Ja, das finde ich, muss auch sagen, konnte mich jetzt gar nicht erinnern, was die letzte Serie ist, wo ich so richtig hängen geblieben bin. Aber alle, die ich geguckt habe, die mich auch nur so halb begeistert haben, habe ich tatsächlich nur geguckt, weil sie verfügbar waren. Wenn sie nur so eine Folge und dann muss man warten, dann wird es tatsächlich uninteressant. Ich glaube, die Studie hat recht.
Ich glaube ja, ich würde nicht dranbleiben, wenn mich die erste Folge nicht bekommt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir kommen jetzt mal zur Netzmusik und zwar von Brandon Smith, aka Tendencies, bei dem er außerdem noch vom Franzosen Vantage unterstützt wird. Das Stück Tendencies ist, auch wie das gleichnamige Album, auf dem 80er und sonstiges Retro-Label Stratford CT herausgekommen und das passt auch vom Sound ganz gut.
We'll be right back.
Besprechung.
Die Nachrichtendienste überwachen das Internet. Alle Nachrichtendienste? Nein, ein kleiner Bundesnachrichtendienst fühlt sich benachteiligt und will in Zukunft mit den ganz Großen mithalten. Zumindest technisch will der BND mit dem US-Geheimdienst NSA und dem britischen GCHQ, Entschuldigung, in Zukunft auf Augenhöhe sein. 300 Millionen Euro will der Auslandsgeheimdienst deswegen bis 2020 ausgeben, um das Web, digitale Inhalte und Kommunikation besser überwachen zu können.
Im Rahmen dieser strategischen Initiative Technik hat der BND im vergangenen Jahr bereits 6 Millionen Euro erhalten und in diesem Jahr dann nochmal 21 obendrauf. So steht es in dem Strategiepapier, das netzpolitik.org jetzt im Volltext veröffentlicht hat. Philipp Banser hat sich für uns in die Dokumente gestürzt.
Der Journalist André Meister hat das BND-Papier über die strategische Initiative Technik bei netzpolitik.org veröffentlicht.
Ich glaube, herauszulesen, was der BND will, ist die Technik zum Internet-Glasfaser abschnuscheln, verbessern und auf eigene Füße stehen.
Mit der 300 Millionen Euro teuren Technikoffensive wolle der BND unabhängig werden, vor allem von der NSA.
Der BND hat 2005 mit dem Internet angefangen. Mit der NSA zusammen die Operation Iconal bei der Telekom in Frankfurt gemacht und da kam die Technik aber noch von den USA. Und der Deal war damals, die BND kriegt die US-Technik, dafür kriegt die NSA die Daten, die die NSA hier selber nicht erheben kann. Davon will der BND weg.
Auch um sich endlich mit NSA und Co. auf Augenhöhe auszutauschen, wie der BND in dem Strategiepapier wörtlich schreibt. Dafür will der BND in 5 Bereichen aufrüsten. Über die Hälfte der 300 Millionen Euro soll in den Ausbau der Signal Intelligence gehen, kurz SIGINT. Das bedeutet, der BND will mehr Daten sammeln und ohne Anlass mehr Kommunikation abhören. In Glasfasernetzen, auf Satellitenverbindungen, per Funk. André Meister.
Und was der BND halt jetzt will, ist bessere Technik, um möglichst live erkennen zu können, was geht über so einen zum Beispiel D-Kicks oder irgendeine Glasfaser, um dann herauszufiltern, hier die ganzen Facebook-Chats, die nehmen wir mal raus und gucken, ob wir daraus was machen können und das U-Porn, das hauen wir alles weg.
Beim Sammeln der Daten will der BND weniger Kommunikationsinhalte sammeln, sondern sich mehr auf Metadaten konzentrieren. Das BND-Papier verkauft dies als Philosophiewechsel, mit dem Bürgerrechte besser geschützt würden. Der BND, sagt André Meister, wolle also nicht gleich die E-Mail selbst lesen, sondern erst einmal nur wissen, wer sie wann, von wo und an wen verschickt.
Was das aber bedeutet ist, die wollen erstmal alle Metadaten, um dann anzugucken, dass wir bestimmte Inhaltsdaten von verschiedenen Personen wollen. Aber da wird noch ein großer Kampf zu führen sein, denn die Dienste behaupten genau wie die Große Koalition, Metadaten ist ja alles harmlos, aber wir haben gelernt, wie aussagekräftig diese Daten tatsächlich sind, nicht direkt durch Alexander Hayden, der mit dem schönen Zitat "We kill people based on metadata".
Der BND will jedoch nicht nur private Kommunikation effektiver überwachen. Der Auslandsgeheimdienst plant auch, öffentliche Webplattformen wie Facebook und Twitter in Echtzeit abzuschnorcheln. Das sei legal, argumentieren BND und Innenministerium, denn Informationen in sozialen Medien seien ohnehin quasi öffentlich. Datenschützer widersprechen da. Auch öffentliche Daten dürften nicht einfach massenhaft gesammelt und zu Profilen zusammengefasst werden. Das sei ein völlig neuer Zweck. Und laut Datenschutzgesetz müssten Betroffene daher einwilligen. Eine Einschätzung, die auch Justizminister Heiko Maas vor einem Jahr noch teilte. Doch eigentlich glaubt der BND, sich mit diesen Rechtsfragen ohnehin nicht beschäftigen zu müssen. Denn der Auslandsgeheimdienst soll ja nur Ausländer überwachen. Und die seien ohnehin nicht vom deutschen Grundgesetz oder dem Datenschutzgesetz geschützt. So die sehr umstrittene Lesart von Bundesregierung und BND. Was aber ist Kommunikation von Ausländern? Wann stammt eigentlich eine Mail von Deutschen und wann von Ausländern? Welche Daten darf und will der BND eigentlich überwachen? Um aus den Datenmassen die gewünschten Bits zu sieben, will der BND seine Filtertechnik verbessern. Aus dem Strategiepapier des BND geht hervor, dass es bisher nicht gelungen ist, Kommunikation sicher auszusortieren, die vom deutschen G10-Gesetz vor Überwachung geschützt ist. Durch bessere Filter, schreibt der BND, müsse jetzt, Zitat, insbesondere die Erkennung von G10-relevanten Internetverkehren verbessert werden. Zitat Ende. Der Journalist André Meister.
Aber trotzdem geht es nicht nur darum, mehr Leute rauszufiltern, die sie gar nicht erfassen dürfen, sondern auch von den Leuten, von denen sie der Meinung sind, die überwachen zu dürfen, nämlich alle anderen außer Deutschen inklusive Europäern, dass man die dann umso besser erfassen können will, dass man Kommunikationsarten wie eben Facebook-Chats und so, die sie bisher noch gar nicht wirklich detailliert verarbeiten können, viel besser analysieren können.
Facebook, E-Mail, Telefonate. Wie lassen sich aus der Beute dieser anlasslosen Massenüberwachung Erkenntnisse über dreuende Gefahren für Deutschland bringen? Schließlich soll die Auskunftsfähigkeit des BND deutlich verbessert werden. Schließlich soll die Analyse sozialer Medien stets einen, Zitat, zeitnahen Beitrag zum Lagebild aus Sicht des Web 2.0 liefern, wie es in dem Papier heißt. Helfen soll da AIDA, ein Technikprojekt, das fast die andere Hälfte der 300 Millionen Euro auffrisst. Mit AIDA will der BND seiner Datenmassen Herr werden und hofft, ganz nach dem Vorbild der NSA, Zitat, in den Datenbeständen des BND bisher nicht erkannte Zusammenhänge zu finden. Dafür will der BND zum einen neue Hardware kaufen, schnelle Datenspeicher zum Beispiel. Vor allem brauchen die Spione aber neue Software. Die muss die Daten auf viele Rechner verteilen und rasend schnell durchsuchen und analysieren können. Der BND hat sich offenbar auch Open-Source-Software angesehen, tendiert aber klar zu HANA, einer Datenbanktechnik des deutschen Software-Riesen SAP. Der BND behauptet, mit seiner Technikoffensive würde der Standort Deutschland gestärkt und die, Zitat, Abhängigkeit von Herstellern und Lieferanten aus den USA und China zwar nicht beseitigt, aber in Ansätzen vermindert, Zitat Ende. Doch SAP liefert seine Software nicht nur an den BND, sondern auch an die CIA.
Wie will denn der BND dann mit dieser Software diese auch noch vertrauensvoll einsetzen können?
Massenhaft Daten sammeln, speichern, analysieren. Die Operation Augenhöhe des BND ist nicht rein defensiv. In Anlage 2 des Strategiepapiers wird deutlich, dass der BND sich offensiv Zugang verschaffen will zu fremden Servern, Routern und Netzwerken. Die Schlapphüte wünschen sich Schadsoftware, um fremde Systeme angreifen zu können, und sie wollen Geld, um Leute bezahlen zu können, die dem BND verraten, wo bestimmte Software Schwachstellen hat, die der BND ausnutzen kann. Bis 2017 wünscht sich der BND für sowas jedes Jahr 1,1 Millionen Euro. Er wird sie bekommen.
Und unbeantwortet bleibt nach wie vor die Frage nach einer offiziellen Kontrolle dieses Geheimdienstes. Die scheint derzeit nur dadurch stattzufinden, dass Dokumente geleakt werden.
Das Strategiepapier des BND, das von Netzpolitik veröffentlicht wurde, war als geheim eingestuft. Das ist noch geheimer als die Papiere, um die es beim Landesverratsskandal ging. Die Papiere, die Netzpolitik damals nämlich veröffentlicht hatte, die waren nur vertraulich.
We'll be right back. This is a song about you, baby. You know you keep me on a high. Don't you know your loving drives me crazy? But I don't know the reason why. Sweet imaginary lover, you turn me on with so much ease. And what you do is undercover. You know you got me in deep freeze. So baby,
Aritus mit Keep, Netzmusik hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Falls Sie glauben, das sei Gymnastikmusik, nein, die richtige Genrebezeichnung heißt Future Funk.
Und diese Netzmusik, die finden Sie auch immer in unserem Podcast im Anschluss an die Sendung auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und um Podcasts geht es auch jetzt, also herunterladbare, abonnierbare Audioinhalte. Die sind zwar von der technischen Übertragung her anders als herkömmliches Radio, aber sie entwickeln auch eigene Formate und haben eigentlich genauso wie das Radio auch dasselbe Ziel, Hörern gute Audioinhalte auf die Ohren zu geben.
Und viele Radiosender podcasten ihre Formate. Podcasts laufen auch im Radio. Einen Konkurrenzkampf der Medienform, wie zum Beispiel bei Papierzeitungen und Online-Magazinen, gibt es nicht oder zumindest nicht so in der krassen kriegerischen Form.
Also bei uns zumindest nicht. In den USA, wo Podcasts noch populärer sind und Podcasts produzieren für manche sogar ein ganz gut bezahlter Vollzeitjob geworden ist, gibt es durchaus eine Konkurrenz. Das berichtet Thomas Reintjes aus New York.
Um eines soll es hier nicht gehen, ob und wie Podcasts und Public Radio um Hörer konkurrieren. Dazu gibt es keine verlässlichen Untersuchungen, dafür viele Spekulationen. Nein, ich will mich auf die andere Seite konzentrieren, auf die Macher von Podcasts und Radioprogrammen. Die sind nämlich selbst das, worum sie konkurrieren.
You know, lots of people are getting hired away from public radio right now to go work on podcasts, because there's just so much work out there right now.
Viele Mitarbeiter aus dem klassischen Public Radio System werden von kommerziellen Podcasts abgeworben, sagt Adam Ragusa. Er produziert selbst einen Podcast namens The Pub, der sich um öffentlich-rechtliche Medien dreht.
Vor ein paar Jahren waren wir noch froh über unsere unterbezahlten Jobs im Public Radio, weil es die einzige Möglichkeit war, zu tun, was wir tun wollten. Aber jetzt sind wir plötzlich von den Nerds auf dem Schulhof zu den beliebten Kids geworden. Und Leute wollen uns zu Gehältern einstellen, die in kommerziellen Unternehmen üblich sind.
Magazinverlage, PR-Abteilungen und NGOs, alle machen plötzlich Podcasts. Manche haben ein Budget von mehreren hunderttausend Dollar pro Jahr. Mit diesem Geld bezahlen sie die besten Radiomacher besser, als das Radio es jemals könnte. Aber frage ich Adam Ragusa, ist es wirklich ein Problem und sind sich die Senderbosse dessen bewusst?
Yes, everyone is aware of the problem and really concerned. Now, whether they would tell you that is a different question.
Alle seien sehr besorgt wegen der Leute, die weggehen. Aber ob sie mir das auch sagen würden, sei eine andere Frage. Vom größten amerikanischen Radio-Network, NPR, bekomme ich tatsächlich eine Absage. In Medienunternehmen kommen und gehen ständig Leute, wenn sich Gelegenheiten bieten. Wir passen bei dieser Interviewanfrage. Beim New Yorker Sender WNYC bekomme ich aber einen Termin. Dean Capello ist dort für die Entwicklung neuer Formate zuständig und gibt sich auch ziemlich relaxed. Dann bestätigt er die Entwicklung aber doch.
Wir kämpfen hart um die Leute, die wir bei uns behalten wollen. Ich kann jetzt nicht über all die Leute reden, die hier geblieben sind, die darüber nachgedacht haben, wegzugehen, vielleicht ein Angebot bekommen haben. Das sind sehr viele.
Die wenigsten dürften wegen einer saftigen Gehaltserhöhung geblieben sein. Capello sagt, die finanzielle Stabilität des Senders sei ausschlaggebend. Ob man als Podcaster auch nächstes Jahr oder in 5 Jahren noch gut verdienen kann, ist unklar. Doch wenn die Podcast-Welle anhält, muss das Public Radio seine Leute besser bezahlen, um sie nicht zu verlieren? Adam Ragusa ist für Bescheidenheit.
Der öffentliche Rundfunk sollte keine hohen Gehälter zahlen, weil wir gemeinnützig sind. Das würde unserem Ethos widersprechen. Stattdessen könnten wir talentierte Leute an uns binden, indem wir sie machen lassen, was sie wollen, und sie nicht zwingen, Old-School-Sendungen zu produzieren. Selbst bei bescheidenen Gehältern können wir sie, glaube ich, halten, wenn wir ihnen kreative Freiheit bieten.
Genau das ist auch das Rezept von Dean Capello bei WNYC.
There is no central authority that is telling.
Bei uns gibt es keine zentrale Stelle, die Leuten sagt, was sie machen sollen oder wie sie es machen sollen. Mein Job ist, unglaublich talentierte Leute zu finden, zusammenzubringen und sie dann machen zu lassen. Und wenn ich das mache, löst das 90% des Problems.
Mit diesem Ansatz ist zum Beispiel WNYCs berühmteste Sendung Radiolab zu einem unverwechselbaren Produkt geworden. Andere Sendungen entstehen genauso unabhängig. Der Sender bietet ihnen mit seiner Infrastruktur ein sicheres Zuhause. Ironischerweise trifft diese moderne Strategie WNYC jetzt wie ein Boomerang. Während der Sender früh begonnen hat, zeitgemäße Formate zu entwickeln, hat er dabei genau die Radiomacher ausgebildet, die heute im Podcast-Business so gefragt sind. Allerdings könnte sich die Situation bald entspannen, denn Podcasts bringen selbst neue Talente hervor.
Das sind Leute, die nicht traditionell in Radiosendern ausgebildet werden, sondern die sich selbst ausbilden, an ihren Computern, in ihrem Keller. Einfach indem sie tolle Sendungen hören, oft vom Public Radio, und dann deren Stil imitieren. Es gibt diese Show namens Synapse, ein Projekt von Highschool-Schülern aus Kentucky. Die haben das Tempo, die Haltung, die Musik, den Stil von Ira Glass so gut nachgeahmt, dass es fast schon unheimlich ist.
All of the conventions of Ira Glass style radio.
From Synapse, I'm Peter Ciampelli. Now, their response is Ben and Drew's.
It could definitely be the case that as more kids like that grow up, that there will not be such a shortage of talent anymore.
Vielleicht sorgen Podcasts also selbst dafür, dass es in Zukunft wieder genug gute Radiomacher gibt. Die werden auch Sendungen im Stil von Public Radio produzieren. Nur dass sie das in den alten Public Radio Institutionen tun werden. Daran glaubt Adam Ragusa ja nicht. Es wird das Public Radio Netzwerk der USA noch viele Jahre geben, sagt er. Aber langfristig dürften die privatwirtschaftlichen Vertriebs- und Organisationsmodelle besser funktionieren.
Da bin ich ja gespannt, wann wir hier ein passendes Angebot bekommen. Obwohl ich auch finde, dass in Deutschland die Podcast-Formate, die ein bisschen neu und anders sind, vor allem von Radiomachern kommen.
Das stimmt. Und ich finde es eigentlich ja auch ganz spannend, mal was produzieren zu können, was unabhängig von der Redaktion ist. Aber was da immer so ein bisschen fehlt, ist eine Qualitätskontrolle. Und da bin ich gespannt, wie man das sozusagen hinbekommt, sozusagen zu vermischen. Zum einen Top-Inhalt, aber auch jemand, der vielleicht dann doch nochmal drüber schaut und guckt, ob alles richtig ist.
Wir hier bei Breitband bleiben auf jeden Fall erstmal beides, Sendung und Podcast. Die Sendung ist vorbei. Den Podcast und alle Links und Informationen zur Sendung finden Sie dann bald unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Hier gibt es jetzt die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1, das sich thematisch fast nahtlos an Breitband anschließt. Wladimir Balzer wird mit dem Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer über Kontrolle und Überwachung im Netz als Theaterstück sprechen.
Vorher zum Abschluss noch eine letzte Netzmusik, ein bisschen Dancehall aus Belize, Sindel mit Things Will Never Be The Same. Viel Vergnügen und ein schönes Wochenende wünschen Markus Richter
und Theresa Sickert.
Tschüss.
Tschüss.
I chose to live this way. Get me up, get me up. Things will never be the same.
Things will never be the same. Things will never be the same.
Things will never be the same.
Things will never be the same. Things will never be the same.
Life like this, yeah. As I've chose this way, it's why people hear me out now.
Hear me out.
I don't wanna say, ooh, but we have to tell you someday that life is no easy. And things that gonna be this year. Let me say, things that gonna be this year. Things will never be the same.
Things will never be this year. Things will never be this year. This year, never be this year.
Live my life like this because you know so that me want be make it. Me want be make it. You know understand where me take it. Broke it on me, broke it on me, not the parables. And you never understand what. Me want to tell you something in life. Have you gonna realize some life and me feel like me make it out. We don't need to give a down. We don't need to give a down. Things will never be the same.
Things will never be the same. Things will never be the same.
Things will never be the same.
Things will never be the same. Things will never be the same.
Things will never be the same.
Things will never be the same.